Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe wieder zwei Aspekte mitgebracht. Einmal einen neuen Begriff und dann die Rezeptionsgeschichte des Tao Te Ching. Weil das letzte Mal hatten wir so ein bisschen die Sinologen angeschaut. Und heute machen wir das mal ein bisschen fest an dem Text, den wir uns ja jetzt schon einige Male beschäftigt haben, und insofern ist die Rezeptionsgeschichte auch sehr spannend. Das ist das Schriftzeichen für Wu Wei. Wu Wei sind zwei Schriftzeichen. Das erste Schriftzeichen ist ein ganz wichtiges Schriftzeichen innerhalb des Daoismus. Und so, das heißt eigentlich nichts da. Es ist nichts da. Es ist eine der Formen, wie man Sätze und Aspekte verneinen kann mit Wu. Es hat auch diesen spirituellen Hintergrund von Leerheit. Und das ist ein wichtiger Begriff, weil erstens wichtig für Buddhismus. Und wir schauen uns dann aus an, wie die Bedeutung des buddhistischen Leerheitsbegriffs sich im Daoismus verändert hat. Und dort dann ein wichtiger Begriff wurde. Aber mit einer bisschen anderen Bedeutung. Und im Zen-Buddhismus hat der Leerheitsbegriff beide Aspekte, hat den buddhistischen Aspekt als auch den daoistischen Aspekt. Das zweite Schriftzeichen heißt eigentlich handeln, etwas tun. Und insofern ist die wörtliche Übersetzung nicht tun oder nicht handeln. Das ist aber jetzt ein bisschen verwirrend, weil wenn man das so auf den ersten Blick hört, denkt man, naja, das ist so, ich setze mich irgendwo in die Ecke und tue nichts. Und das ist dann Wu Wei. Das ist aber damit eigentlich nicht gemeint. Weil wir haben ja schon alle unsere einzelnen Begriffe und da passt natürlich der Begriff Wu Wei mit super dazu. Wir haben einmal das Dao Te Ching, dann hatten wir hier, wo haben wir das I Ching? Also beginnend mit I Ching hatten wir die Idee von Struktur, wobei das, also das ist eigentlich ein Begriff, der überall passt. Dann die kosmische Ordnung, das Dao hatten wir. Dann Yin und Yang kommt sozusagen auch aus dem I Ching. Und dann hatten wir D, also die innere Kraft oder Tugend, wie es manche übersetzen. Und dann hatten wir das letzte Mal die Lebensenergie. Und jetzt kriegen wir schon ein ziemlich vollständiges Set, noch nicht ganz, aber da kann man schon ein bisschen arbeiten. Das Dao ist das, was alles kreiert und was alles in Gang hält. Die Manifestation im menschlichen Bereich ist das D, und wenn man im kosmischen Fluss mit dem Dao ist, dann manifestiert sich das als innere Kraft auf menschlicher Ebene. So könnte man das sagen. Das Dao ist ja jenseits aller Beschreibungen das Namenlose, das, was man nicht beschreiben kann. Und trotzdem hat es eine Wirkung, und die Wirkung, die man wahrnehmen kann, ist dann die Energie, Qi. Und dann gibt es diesen Begriff Wu Wei, und der beschreibt den Zustand, wenn man in diesem Fluss mit dem Dao eins ist. Eigentlich bedeutet es Mühelosigkeit oder nicht eingreifen oder nicht behindern. Das ist die bessere Übersetzung statt nicht handeln. Nicht handeln bezieht sich auf das egozentrische Handeln. Also eigentlich müsste es ausgesprochen heißen, nicht egozentrisch handeln, sprich nicht den kosmischen Fluss stören oder beeinflussen. Das ist die Idee dahinter. Insofern ist das ein wichtiger Begriff, und wenn ihr euch noch an Alan Watts erinnert, er war ja Profi in diesem Aspekt des Wu-Wei, des Nichthandelns und mit dem Fluss sein, und das war so diese Hippie-Zeit. Es ist ein wesentlicher Begriff innerhalb des Daoismus, weil er beschreibt die Art und Weise, in der man sich befindet, wenn man im kosmischen Fluss ist. Dieser Begriff ist ein wesentlicher Begriff des Tao Te Ching, kommt also sehr oft drin vor, und es gibt einige bekannte Stellen, wo dieser Begriff vorkommt. Ich lese mal ein paar vor. Also das Kapitel 2 vom Tao Te Ching. Wenn die Welt das Schöne als schön benennt, entsteht gleichzeitig das Hässliche. Wer das Gute als gut benennt, erschafft damit das Böse. Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht bedingen einander, lang und kurz gestalten einander, hoch und tief erzwingen einander, Klang und Ton ergänzen einander, vorher und nachher folgen einander. Das ist einerseits so ein bisschen diese Dualität beschreibend. Ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen ein Kick auf den Konfuzianismus. Das heißt, wenn man zu stark in dieser begrifflichen Welt sich verortet, dann kann man davon gefangen sein, von dem Schönen oder von dem Hässlichen oder so. Und man merkt nicht, dass es eigentlich nur eine begriffliche Zuschreibung ist, ja, sondern man wird von den Begriffen oder von der begrifflichen Welt eingenommen, und das ist so dieser Seitenhieb auf Konfuzianismus, und es beschreibt auch dieser Aspekt von Yin und Yang. Also diese zwei Pole, und dass man überall zwei Pole sehen kann. Und der nächste Teil ist dann: Daher der Weise handelt durch Nichthandeln, Wu-Wei, lehrt ohne Worte, versucht nicht, die entstandenen Dinge zu kontrollieren, erschafft ohne Besitzansprüche anzumelden, handelt ohne am Ergebnis anzuhaften, vollendet ohne auf den Erfolg stolz zu sein. Da er an nichts haftet, kann er auch nichts verlieren. Im ersten Teil hat er so die Dualität beschrieben und ein bisschen die Gefahr, dass man in diesem dualistischen Denken gefangen ist. Im zweiten Teil beschreibt er die Haltung des Weisen, also dieser Idealfigur. Die handelt also jenseits der Dualität, sprich konzentriert sich nicht auf den Erfolg, konzentriert sich nicht auf die Bestätigung, lehrt ohne Worte durch das Vorbild. Also erzählt keine tollen Sachen. Auch das ist wieder so ein bisschen ein Seitenhieb gegen den Konfuzianismus, der ja ganz fix aufgestellt hat, was man alles tun muss und so. Und der Daoismus sagt, die Sprache ist ja ganz nett, aber wir lehren durch das Vorbild, also jenseits der Worte. Und das ist ein Aspekt, der auch wieder im Zen-Buddhismus auftaucht. Wenn ihr euch erinnert, eines der Kriterien des Zen-Buddhismus ist ja die Weitergabe der Lehre außerhalb der Schriften. Und das ist genau hier verortet. Das ist eigentlich nicht buddhistisch, weil Buddhismus ist sehr textbasiert. Dieses lockere Lehren durch das Vorbild finden wir einerseits im Daoismus, und ich würde mal sagen, es kommt wahrscheinlich auch aus dem Daoismus in den Zen-Buddhismus hinein. Beim Zen-Buddhismus heißt es sogar, wenn ein Zen-Meister einen Vortrag hält, hält er eigentlich keinen Vortrag, sondern ein Teisho. Und ein Teisho ist die Manifestation der Leerheit. Es geht nicht um das Reden, sondern es geht um die Manifestation dessen, was er verwirklicht hat. Und das ist das, was außerhalb der Schriften weitergegeben wird. So zieht sich dieser Strang Lehren ohne Worte vom Dao De Jing durch das chinesische Zhang und dann weiter zum japanischen Zen. Das Kapitel 48: Wer lernt, vermehrt sein Wissen. Wer das Dao übt, lässt los. Loslassen und wieder loslassen, bis man zum Nicht-Eingreifen, Wu-Wei, gelangt. Durch Nicht-Eingreifen wird alles erledigt, nichts bleibt ungetan. Willst du die Welt regieren, sei nicht getrieben, geschäftigt. Die Vielbeschäftigten können nicht regieren. Also auch hier ist wieder so ein Seitenhieb auf den Konfuzianismus. Wer lernt, vermehrt sein Wissen. Konfuzius, wenn ihr euch erinnert, die Gespräche von Konfuzius beginnen ja mit dem ersten Statement: Wenn ich lerne und die Dinge umsetze, dann ist das irgendwie gut oder so ähnlich. Das müsste ich nachschauen, wie der Spruch wirklich geht, aber so tendenziell. Und der ganze Konfuzius ist ja ein Ansatz, der sehr stark auf das Studium fixiert ist. Im Daoismus kann man jetzt unterschiedlich formulieren. Man könnte sagen, die haben einen anderen Schwerpunkt, oder man könnte sagen, die gehen einen Schritt weiter als nur das Textstudium. Das heißt, es geht nicht um das theoretische Wissen oder Verständnis oder das, was ich auswendig lerne, sondern es geht um das Leerwerden, also um das Loslassen von Konzepten, um wirklich im Augenblick da zu sein und nicht eingeengt durch Konzepte, mit Erwartungen, mit allem Möglichen, was wir an die Situation hinein projizieren. Das ist so ein bisschen die Idealvorstellung, dass wir wirklich uns auf eine Situation 100% offen einlassen können Und die Beschränkungen, die wir uns durch Sozialisation, durch Erziehung, durch Studium angeeignet haben, dass wir diese Beschränkungen loslassen können. Leer sein in diesem Zusammenhang bedeutet leer sein von irgendwelchen Konzepten. Und wenn man ganz leer ist, dann kann man dieses Dao manifestieren. Das ist die Idee. Was also bei dem Kapitel die letzten drei Zeilen noch behandeln, ist ein Megathema des Dao De Ching. Und zwar ist es eigentlich ein Managementbuch für Regierende. Das darf man nicht vergessen. Das wurde wahrscheinlich für irgendwelche Könige oder Kaiser geschrieben oder Fürsten geschrieben, als ein Handbuch, wie man gut regiert und als ein Gegenentwurf zum Konfuzianismus und zum Legalismus. Also das hatten wir schon, dass man die ganz streng auf Gesetze beharren und starke Strafen ansetzen und Belohnungen. Und da ist das daoistische Regierungsverständnis ein Regierungsverständnis, wo der Regierende durch sein Vorbild regiert und dann die Daoisten davon ausgehen, dass wenn der Regierende richtig handelt, dass das positive Handeln sich auch auf die unteren Ebenen des Volkes überträgt. Also das ist der letzte Satz. Willst du die Welt regieren, sei nicht getrieben, geschäftigt. Die Vielbeschäftigten können nicht regieren. Auch hier, wenn du 1000 Sachen im Kopf hast, kannst du nicht wirklich das Wesentliche sehen. Wir kennen aus dem MBSR schon ein ähnliches Verständnis, und zwar diese Unterscheidung zwischen Doing Mode, also das ist dieser getriebene Zustand, und zwischen dem Being Mode, das ist im Augenblick hier wach und offen da zu sein. Im MBSR wird es eher so dann formuliert, dass es nicht entweder oder ist, sondern dass es um die Balance geht von beiden Aspekten. Ja, also hier Kapitel 57 auch wieder die Frage, wie kann man ein Land gut regieren? Mit Aufrichtigkeit und Ordnung wird ein Land regiert. Mit Täuschung wird ein Krieg geführt. Mit Nicht-Eingreifen gewinnt man die Welt. Woher weiß ich das, dass es so ist? Durch Es. Je mehr Verbote es gibt, desto ärmer werden die Menschen. Je mehr Waffen die Menschen besitzen, desto chaotischer wird der Staat. Je raffinierter die Techniken der Menschen werden, desto mehr seltsame Dinge tauchen auf. Je mehr Gesetze und Verordnungen es gibt, desto mehr Diebe gibt es. Daher sagt der Weise, ich übe Nicht-Eingreifen, Wu-Wei, und die Menschen entwickeln sich von selbst. Ich ruhe in der Stille und die Menschen finden selbst ihre Balance. Ich greife nicht ein und die Menschen werden von selbst wohlhabend. Ich bin frei von Gier. Und die Menschen werden aus sich selbst heraus einfach und unkompliziert. Das ist erstmal ein Gegenentwurf. Und hier merkt man also, dieser Gegenentwurf bezieht sich ganz klar gegen den Legalismus, gegen das Strenge und eher die Wirkung des Vorbildes und der gute Glaube, dass sich das dann auch bei den Menschen umsetzt. Und was hier auch noch rauskommt, also ganz am Ende, ich bin frei von Gier und die Menschen werden aus sich selbst heraus einfach und unkompliziert. Und das ist auch eine Idee des Dao De Ching und des Daoismus, also dass man wirklich zum Wesentlichen wieder zurückkommt und das bedeutet im Alltag, dass man einfach wird, dass man die Dinge einfach macht, dass man nicht kompliziert wird und irgendwie, sondern wirklich ganz einfach die Dinge umsetzt, dass man einen einfachen Lebensstandard hat und nicht überall alles mit Gold und Glitzer und überhaupt, sondern dass man wirklich die Einfachheit gibt einem die Möglichkeit, die Natur und das Leben wieder zu genießen. Und wir finden diese Idee auch wieder im Zen-Buddhismus, und zwar in dem Spruch, weniger ist mehr. Ist genau die gleiche Idee. Also vielleicht lassen wir es erstmal so stehen. Ich denke, ihr habt so eine Idee von dem Begriff Wu-Wei. Und dann würde ich jetzt den Übergang zu dem Text des Dao De Ching machen. Es gibt ja so viele Übersetzungen und dass man das ein bisschen einordnen kann, welche Art von Übersetzungen es gibt. Ich habe mal so einige Übersetzungen mitgebracht. Wenn ihr euch erinnert, Es gibt im englischsprachigen Raum vor ein paar Jahren hat jemand gesagt, dass es über 300 englische Übersetzungen des Tao Te Ching gibt. Ich denke mal, in den letzten 10 Jahren sind da bestimmt noch mal 50 dazugekommen. Und im deutschsprachigen Raum gibt es auch viele, aber nicht so viele wie im englischsprachigen Raum. Aber es ist ganz interessant, sich diese unterschiedlichen Übersetzungen anzuschauen. Und zwar erstmal aus der Perspektive, wer übersetzt da eigentlich? Und im deutschsprachigen Raum ist also der Klassiker, ist immer noch der Richard Wilhelm mit seinem Tao Te Ching. Und das war, das ist meine Übersicht, 1911 hat er den Text übersetzt. Wenn man den Text aber im Deutschen liest, kommt man nicht, finde ich, also ich bin da nicht so wirklich durchgekommen, um wirklich zu verstehen, worum geht es da eigentlich. Also ich fand das sehr schwierig. Man muss wissen, dass Richard Wilhelm, anders als beim I Ching, beim Tao Te Ching offensichtlich keinen guten Berater oder keinen Berater hatte, sodass offensichtlich viele Stellen ein wenig dunkel formuliert sind und die im chinesischen Original sehr wohl auch, ich würde nicht sagen dunkel, sondern einfach sehr offen formuliert sind. Das heißt, man kann viel hineininterpretieren. Insofern ist es wichtig, immer auch die Perspektive des Übersetzers zu kennen. Und weil dieser Text aber so offen ist und man so viel hineininterpretieren kann, lesen die Chinesen eigentlich diese Art von Texten immer nur mit einem Kommentar. Das Interessante bei unseren Übersetzungen im Westen ist eigentlich, die, ich sag mal, 90% oder 95% der Übersetzungen sind alle ohne Kommentar. Also die sind nur der Text und dann steht man vor diesem Text und weiß eigentlich nicht, worauf bezieht sich das eigentlich. Und im Chinesischen gibt es zwei Kommentarlinien. Es gibt einmal die praktizierenden Daoisten, die diesen Text aus ihrer Praxis heraus interpretieren. Und dann gibt es die Konfuzianer, die diesen Text aus ihrem konfuzianistischen Verständnis heraus interpretieren. Das sind erstmal zwei vollkommen unterschiedliche Stränge. Und die beiden Hauptpersonen, die da drin vorkommen, sind einmal He Shan Gong. Und sein Kommentar ist innerhalb, also aus daoistischer Perspektive, der maßgebliche Kommentar, und das ist 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ja? Den gibt es in englischer Übersetzung. Aber auch erst übersetzt, wann ist der übersetzt worden? 2015. Also ganz frisch eigentlich. Ja? Wenn man überlegt, also Richard Wilhelm 1911, und dann kam erstmal lange nichts, und dann kam eigentlich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren ist sehr, sehr viel dazu publiziert worden. Und das ist also sehr spannend. Also das ist der Klassiker aus daoistischer Sicht. Der Klassiker aus konfuzianistischer Sicht ist von Wang Bi. Und Wang Bi war ein Konfuzianer, ein ganz junger Konfuzianer, ist relativ schnell gestorben, aber sehr, sehr, sehr gebildet. Und da gibt es auch eine Übersetzung des Kommentars. Also ich habe zwei Übersetzungen gefunden, die finde ich besser. Und die ist von 1999, also auch relativ jung noch. Und das ist das Buch, wo sich die meisten westlichen Sinologen auf diesen Kommentar beziehen. Ja, also die lieben eher den Konfuzianismus als den Daoismus. So, weil das alles besser strukturiert ist und keine Ahnung warum. Aber das ist, ja, also Richard Wilhelm ist ja eigentlich auch aus einer konfuzianistischen Perspektive formuliert die Dinge. So, das sind die beiden Klassiker.
Gibt es die auf Deutsch auch?
Nein, gibt es nicht auf Deutsch. Also das ist leider alles auf Englisch. Also die ganze Literatur in den letzten 20 Jahren zu dem Thema ist eigentlich alles auf.
Ist nur der Wilhelm deutschsprachig.
Wie bitte?
Der einzige Wilhelm ist deutschsprachig.
Nee, es gibt schon noch andere deutschsprachige. Da kommen wir gleich noch. Aber jetzt aus der Klassikerperspektive sind das die beiden klassischen Kommentare und die gibt es meines Wissens nur auf Englisch. Ja. So, jetzt gibt es sozusagen 1910 war Richard Wilhelm und dann gibt es einen Lin Yutang und der hat 1948 diesen, also das Dao De Jing auch übersetzt und hat so ein bisschen auch Kommentar dazu. Aber ja, das ist so ein Zwischenschritt und dann kommt erstmal lange nichts mehr und dann kommt das Jahr 2000. Und wir haben jetzt sozusagen schon mal zwei verschiedene Interpretations- oder Kommentarlinien. Einmal daoistische Praktizierende, die das Dao De Jing interpretieren aus ihrer Perspektive. Dann Konfuzianer, die irgendwie sich mit Daoismus beschäftigen, aber das den Text aus ihrer Perspektive interpretieren. Und dann haben wir die westlichen Sinologen, die sozusagen aus einer philologischen Perspektive den Text interpretieren, sozusagen vom Praxishintergrund, ich sage jetzt einfach mal bösartigerweise, meilenweit entfernt und denen ihre Qualität besteht darin, das sozusagen vom Sprachwissenschaftlichen so gut wie möglich zu interpretieren. Und da ist also der Meilenstein nach Richard Wilhelm, ist das Buch von Debon, das ist 1961 publiziert worden. Und das war ein deutscher Sinologe. Und diese Übersetzung ist, also schreibt Wikipedia, war die maßgebliche seiner Zeit und lange ist es die maßgeblich deutsche Übersetzung aus sinologischer Sicht. Wenn man den Text liest, ist er unlesbar. Also es ist einfach, kann man vergessen, natürlich. Dann haben wir hier, so, wie geht's weiter? Dann haben wir, dann gibt es noch einen anderen Sinologen, den Kalinke, den kennen wir auch. Wo haben wir den? Dann haben wir den dabei. Nee, haben wir nicht dabei. Gut, macht nichts. Ist auch nicht so wichtig, oder ist das der hier? Ah, das ist der hier. Der hat den Vorteil, dass der sozusagen das chinesische Original mit drin hat. Insofern kann man da immer wieder vergleichen auch. Und das ist also zwar auch ein Sinologe, eigentlich habe ich nichts gegen Sinologen, aber irgendwie. Also das ist durchaus lesbar, finde ich. Aber dann gibt es noch, also von, dann geht es weiter, also Kalinke war 2000, also auch nicht so alt. 2003 kommt also von Rudolf Wagner, klingt deutsch, hat aber in Englisch publiziert und der hat einen sehr ausführlichen Kommentar mit dem Original auch von Wang Bi, seinem Kommentar. Ja, und da sieht man ein bisschen so den Unterschied. Man kann den gleichen Text offensichtlich unterschiedlich ausführlich interpretieren. Na, den dicken habe ich. Also Wang Bi spricht mich überhaupt nicht an, deswegen habe ich ein bisschen quer gelesen und dachte mir, das ist nicht so meine Welt. Dann gibt es, wie geht es dann weiter? Wir gehen mal chronologisch. Red Pine, das ist, also den kennen wir schon. Ja, das ist jemand, der das sozusagen aus eigener Praxis übersetzt hat. Und dieser Text hat erstens auch das chinesische Original mit drin, insofern kann man querfeld einlesen. Und das Spezielle bei dieser Übersetzung besteht darin, dass er erstens selbst aus einem Praxiszusammenhang kommt und zweitens hat er also hier aus Kommentaren, hat er sozusagen Teile von anderen Kommentaren mit eingefügt. Insofern hat man ein bisschen so diesen chinesischen Vibe mit, indem man halt Originalkommentare dazu liest, ja. Das war der Einstieg für mich und das fand ich ganz gut, muss ich sagen. Aber es ist noch nicht das Nonplusultra, muss ich gestehen.
Die Spannung steigt,
ja. Also was ich nicht dabei habe, ist Cleary. Thomas Cleary, Sinologe, der hat viel, der hat aber einen Text übersetzt, und das ist auch interessant, von einem Zen-Meister, ein Kommentar zum Dao De Jing. Jetzt muss ich mal schauen, wann dieser Zen-Meister gelebt hat. Also das war nicht so... Okay, das finde ich jetzt so auf die Schnelle natürlich nicht, aber ich nehme mal an, 17. bis 18. Jahrhundert so in der Größenordnung. Ja, nee, 17. Jahrhundert, 1573 bis 1645 hat er gelebt. Und das ist ganz interessant, der interpretiert das aus einer Jan-buddhistischen Perspektive. Also, wenn man sich für Zen interessiert, ganz spannend. Dann, hinten habe ich nicht dabei, das ist ein englischer Sinologe, der hat auch viel übersetzt und der hat eine sehr schöne Sprache. Der ist also poetisch unterwegs, durchaus lesenswert. Dann, und dann kommt 2023, also ganz frisch, den kennen wir schon, Komjati, Luis Komjati. Das war der, der akademisch eigentlich schon bis zu seiner Diss gekommen ist, seine Diss gemacht hat und dann aus dem universitären Alltag ausgestiegen ist, daoistischer Priester kurz war und dann so aus der Praxisperspektive die Texte übersetzt. Und das ist ganz spannend. Und da hat er also hier in diesem umfangreichen Werk das Dao De Jing übersetzt. Also wir haben auch hier den original chinesischen Text. Und dann seine Übersetzung und dann also ganz viele Anmerkungen. Ja, also der geht sehr genau vor. Also wer da, ja, ist aber ein bisschen trocken, finde ich. Ist so akademisch, hat also so einen akademischen Touch. Aber hat einen, also aus der Praxisperspektive. Und dann kommt das Plus, dann kommt noch, den wollte ich auch nicht, weil der ist ja schon mal gefallen, unser Freund Steindl Rast. Auch neues Buch ist 2024 publiziert worden. Und ich habe mir die Mühe gemacht, also als ich begonnen habe, ja vor einem Jahr mich mit dem Text zu beschäftigen, ich habe mal die ganzen Übersetzungen von ihm hier, von, wie heißt er, also Red Pine, ja, von Red Pine rauskopiert und gegengelesen. Mhm. So, weil das war so erstmal mein Einstieg. Und da ist schon deutlich geworden, also wie flach, ja, und wie weit vom Original das eigentlich entsteht. Also der hat frei philosophiert oder frei gedichtet drüber gebildet eigentlich, ja. Hat also nur noch sehr wenig mit dem original chinesischen Text zu tun. Ist ganz nett. Und der Mann, der das ursprünglich gemacht hat, das war ein Schweizer, der hatte ja ein Schweizerdeutsch, ja, und der war Musiker. Von seinem Beruf Musiker und hat dann ein paar englische Übersetzungen und eine irgendwie und hat sich das so aus diesem Sukkus irgendwie zusammengereimt.
Aber eines muss man lassen, gell? Ich schließe dich hier ganz an, ich hab noch übrigens zwei deutsche Übersetzungen, die was du mir in den Kopf kommen. Also ich habe ganz auch alte, das bin ich mitleser, als uraltes Taschenbuch. Aber ich finde, beim Labelstein passt, auf eine Weise kommt er ja auch aus der Praxis. Er hat ja auch sehr viel zen-buddhistische Praxis. Und ich finde es aber eine nette Ergänzung.
Du findest was?
Eine nette Ergänzung.
Ja, es ist nett. Ja, genau. Nett ist so, der super Begriff dafür. Ja. Es ist nett zu lesen, aber wenn man sich sozusagen mit der Interpretationsgeschichte beschäftigt, mit dem Originaltext und versucht sozusagen aus den chinesischen Schriftzeichen irgendwie Verständnis, ja, schon allein der Satzbau, ja, also wenn Sätze sind mit Fragezeichen als Frage formuliert, kommt doch dir überhaupt nicht auf. Also und da denke ich mir, da fehlt irgendwie, also der hat nie das Original gesehen. Ja, und das ist dann flach, aber poetisch nett zu lesen.
Ich habe trotzdem auch von seiner Spiritualität, das würde ich jetzt schon sagen, von seiner Spiritualität erfüllt. Gell? Ja. Die halt jetzt, sage ich mal, christlich-buddhistisch ist, aber ich finde es irgendwie schön, dass er das gemacht hat.
Also von dieser Art und Weise, von dieser Art von Übersetzungen gibt es viele. Ja, die sozusagen sich vielleicht 5 englische Übersetzungen genommen haben und dann so ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Ein Engländer, William Martin, den habe ich auch schon erwähnt, Und finde ich eigentlich ganz nett, aber wenn man die Übersetzung liest, ist das aus den 70er Jahren. Das ist so das Niveau von Alan Watts. Mhm. Ja, also der macht da so eine Psychogeschichte draus. Mhm. Und das ist derjenige, der im Jahreszyklus in seiner Meditationsgruppe immer ein Kapitel des Tao Te Ching liest, dann drüber meditieren, sich austauscht, wie und so. Und dann geht man so jedes Jahr wieder neu durch. Also ein ganz interessantes Format. Aber von der Übersetzung her hat er leider auch nie das Original gesehen. Ist schade, aber es ist halt ein eigener Ansatz. Ja? Kann man gut finden oder nicht gut finden. Aber ich komme jetzt zum Nonplusultra. Das ist, finde ich, ja, das ist ja immer eine persönliche Geschmacksfrage. Das ist von Vitali Filbert, den kennen wir auch. Ja? Das ist der mit dem Cover, mit dem dunklen Drachencover, genau. Aber der hat sozusagen, also das ist der umfangreichste westliche Kommentar, den ich gefunden habe, und zwar aus der Perspektive von innerer Alchemie. Also das ist sozusagen ein also Meditationsansatz, der im Daoismus ab dem 11. Jahrhundert entstanden ist und mit sehr stark, also mit den inneren Energien, Visualisationen und sowas arbeitet. Und ja, also das ist wirklich...
Aber wirklich, hast du gelesen, hast du ihn noch nicht?
Nee, ich habe ihn noch nicht ganz durchgelesen, weil ich sozusagen jetzt bei meiner Überarbeitung, bei der Übersetzung, an der ich arbeite, habe ich erst ein Viertel geschafft. Ja, weil das einfach so umfangreich ist und er jedes Wort auseinander nimmt und dann erklärt, wo das herkommt und wie das funktioniert. Und also wirklich... Also
ich darf es ja ins Deutsche übersetzen.
Ich glaube, das mit dem Übersetzen, ich glaube, das ist vorbei, die Zeit. Ich glaube, die Leute, die sich damit beschäftigen, die lesen es einfach im Englischen. Weil er ist ja Ukrainer. Und er schreibt sozusagen in einem einfachen Englisch, und das ist total locker zu lesen. Und deswegen, ja, also, und er hat natürlich auch das Original mit drin, aber ja, und ist sozusagen, also knüpft direkt hier an He Shangong an. Ja, also der kommt auch immer wieder hier drin vor. Das ist sozusagen die Praxislinie, die heute in daoistischen Klöstern in Taiwan, müsste man sagen, wahrscheinlich noch lebendig ist. Ja, das ist, ja, also ohne dass ich ihn kenne und ohne dass ich weiß, ob das nicht vielleicht ein Scharlatan ist, der irgendwo abschreibt oder so, aber an sich, das, wie er die Sachen beschreibt und so, habe ich nicht so gefunden, wo ich sage, das ist irgendwie Blödsinn oder so. Also es, ja. So, ich fasse zusammen, es gibt Interpretationen und Kommentare aus daoistischer Sicht, das finde ich ist die spannendste Sichtweise. Es gibt klassische chinesische Kommentare aus der konfuzianistischen Sicht oder dann, wo das zusammengelaufen ist auch, aber wo man sehr stark dieses Konfuzianistische noch spürt. Und dann gibt es unsere Freunde, die Sinologen, die sozusagen die Worte nett finden oder die Schriftzeichen und dann, keine Ahnung, wie weit die Originalkommentare dazu überhaupt lesen oder welche Art von Praxisbezug die haben. Also das ist eigentlich nicht wirklich lesbar und macht dann meistens auch keinen Sinn, wie die das übersetzen. Und das ist das Interessante, wenn man aus dieser Praxisinterpretation, man weiß ja nicht wirklich, wie der Laozi oder wie derjenige, der diese Anthologie zusammengestellt hat, wie der das wirklich gemeint hat. Ja, das ist ja alles Interpretation. Aber ich finde diese Interpretation innerhalb des Daoismus am spannendsten, weil das hat unmittelbar was mit Praxis zu tun und das macht am meisten Sinn, finde ich. Danke.